Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 175. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Daniel Harris aus Berlin macht gern Projekte, die eine bessere Welt schaffen. Das hat er mir bei der Transition Klima-Unkonferenz in Hannover erzählt und mir war schnell klar, dass ich wieder einen Gleichgesinnten getroffen hatte, dessen Geschichte ich gern veröffentlichen würde. Daniel arbeitet gern mit Menschen und hilft ihnen, sich bewusst zu machen, welche Kraft sie eigentlich haben, um die Vorstellung einer besseren Welt, die sie in sich tragen, tatsächlich umzusetzen. Konkret tut er das als Mitglied des weltweiten Netzwerks Make Sense, indem er ehrenamtlich Sozialunternehmern hilft, ihre Herausforderungen besser zu bestehen, zum Beispiel durch Innovationsworkshops oder durch das Herstellen von Kontakten. Sozialunternehmer sind im Verständnis von Make Sense Menschen, die ihre Mission in den Vordergrund stellen und nicht den maximalen Profit. Wie Daniel dazu gekommen ist, sich für Make Sense zu engagieren und wie das Ganze praktisch abläuft, erzählt er uns in den folgenden 22 Minuten.
Ja, mein Name ist Daniel Harris und ich bin inzwischen 33 Jahre alt, wohne in Berlin und ich mache gerne Projekte, die eine bessere Welt schaffen. Mhm. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, denn ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, was für eine Kraft sie eigentlich haben, um die Welt oder die Vorstellung von einer besseren Welt, die sie in sich tragen, tatsächlich umzusetzen. Und für mich ist meine Motivation eben genau das zu sehen, wie Menschen ihr volles Potenzial realisieren und dafür noch einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Mhm. Ganz konkret mache ich das in einem Netzwerk, das sich Make Sense nennt. Das Make Sense Netzwerk ist ein globales Netzwerk, das Menschen dazu mobilisiert, Sozialunternehmern bei ihren Herausforderungen zu helfen, indem sie zum Beispiel Innovationsworkshops machen, indem sie andere Leute mobilisieren, indem sie Kontakte knüpfen und wirklich versuchen, diese Herausforderungen gemeinsam mit den Sozialunternehmern zu lösen. Ein Sozialunternehmer ist für mich jemand, der im Gegensatz zu einem normalen Non-Profit keine Spenden einsammelt und die dann verteilt, sondern Profit erwirtschaftet. Und zwar einfach mit einem ganz normalen Regelbetrieb. Im Gegensatz zu einem normalen Unternehmer ist es aber so, dass ein Sozialunternehmer als erstes die Mission in den Vordergrund stellt und erst danach den Profit. Es geht also nicht um die Maximierung des Profites, sondern der Profit wird lediglich als Werkzeug gesehen, um die Wirkung zu vervielfachen. Und da, denke ich, ist für mich einfach der entscheidende Punkt. Ich finde es okay, in unserem jetzigen System auch einen Profit zu machen. Aber ich finde es eben nicht okay, wenn es dann aufgrund einer Profitmotivation zu unsozialen Aktionen kommt oder wenn die Motivation dahinter der Profit ist und nicht das eigene Wirken. Mit Make Sense haben wir jetzt in 4,5 Jahren rund um die Welt über 20.000 Leute erreicht, mit so gut wie keinem Budget. Wir haben 1.500 Innovationsworkshops gemacht. Das muss man sich so vorstellen, dass man dann 2 Stunden lang zusammenkommt. Da gibt es eine Person von Make Sense, die mit dem Sozialunternehmer zusammen das Problem definiert und den Workshop vorbereitet. Und dann laden die beiden Leute dann auch eine Gruppe von circa 10 bis 20 Leuten ein, die dann in 2 Stunden mit vielen kreativen Aktionen, auch mit Post-its und mit vielen Innovationsmethoden dann an dem Problem des Sozialunternehmers oder der Sozialunternehmerin arbeiten.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kann jeder, also unabhängig von der Branche, jeder Betrieb ein Sozialunternehmer sein? Oder ist das auf bestimmte Branchen begrenzt?
Ich glaube, es wäre sehr schwer für mich, ein Sozialunternehmen vorzustellen, das in der Waffenindustrie ist.
Gut.
Ich glaube aber, dass es sehr viele Industrien gibt, die wirklich ein menschliches Bedürfnis stillen und die auch dadurch zum Sozialunternehmen werden könnten.
Also wenn jemand beispielsweise Werkzeuge herstellt, Schraubenschlüssel oder so, könnte das ein Sozialunternehmer sein?
Das könnte ein Sozialunternehmer sein. In erster Linie fängt man normalerweise als Sozialunternehmer beim Problem an. welches ist das soziale Problem oder das ökologische Problem, das ich erstmal lösen will.
Ja.
Und dann in zweiter Instanz würde man sich dann überlegen, okay, dieses Problem kann ich damit lösen, dass ich qualitativ hochwertige Werkzeuge anbiete, die ja, vielleicht einer bestimmten Personengruppe einfach zugänglich gemacht wird. Oder dass sie vielleicht speziell designt wurden. Das ist, ich weiß ja nicht, ob es vielleicht, ja, auch Menschen mit Behinderungen gibt, die eine gewisse andere Art von Werkzeugen dann benötigt und dementsprechend es da Sinn machen würde, sich darauf zu fokussieren, auch wenn das vielleicht kein Massenmarkt ist und das sich vielleicht nicht bis ins Unendliche skalieren lässt, aber damit wirklich ein soziales Problem gelöst wird.
Ja.
Genau, so, und von der Seite würde ich eben anfangen immer. Was ist das Problem, was ich lösen möchte? Und dann schaue ich, wie kann ich es lösen?
Ja, kannst du uns mal einfach als Beispiel vielleicht das jetzt letzte Projekt, an dem du beteiligt warst, schildern?
Das letzte Projekt ist vielleicht gar nicht so ein klassisches Sozialunternehmen, aber es ist wahnsinnig inspirierend. Ich hatte gerade gestern Abend ein Telefonat mit der Chiron University. Mhm. Das ist eine ursprünglich Online-Universität, die inzwischen aber immer mehr Unterstützer unter den normalen Universitäten, also den in Stein gemeißelten Universitäten oder in Stein gebauten Universitäten. Und sie setzen sich damit auseinander, dass Flüchtlinge oft das Problem haben, dass sie ihre Schulbildung nicht weiterführen können oder ihre Unibildung, weil ihnen oft die Papiere fehlen und das eben alles sehr viel Zeit kostet und das natürlich kostbar ist. Und sie haben sich jetzt eben überlegt, dass sie eine Online-Uni aufmachen, an der Flüchtlinge auch erstmal anfangen können zu studieren, ohne dass da notwendigerweise sofort alle Papiere da sein müssen, sondern die auch im Prozess dann nachgereicht werden können. Und die haben zum Beispiel ein Problem, also die sind ja auch sehr durch die Medien gegangen, dadurch haben sich sehr viele Leute bei denen gemeldet, die da auch freiwillig mitmachen möchten, aber wie das nun mal so ist im Leben, gibt es dann auch immer mal wieder Leute, die dann, ja, denen etwas dazwischen kommt. Und um das zu minimieren, denn das bedeutet ja für jeden Freiwilligen auch erstmal Arbeit. Man muss sich mit dem hinsetzen oder man muss diejenige auch erstmal einarbeiten. Und das kostet alles viel Kraft und Aufwand. Und da wollen wir in 2 Wochen überlegen, wie können wir da vielleicht ein System schaffen, was eben das minimiert, dass Freiwillige erst ganz begeistert Ja sagen und dann aber, nachdem sie trainiert wurden, dann nicht mehr dabei sind.
Ja. Und was war das letzte Projekt, was schon abgeschlossen ist?
Ein Projekt ist ja eigentlich nie abgeschlossen, weil es ja, ne, ein Sozialunternehmen ist. Aber wenn es um unsere Beteiligung geht an dem Projekt, dann sind das ja dann immer Herausforderungen, die dann etwas kleiner sind. Wir hatten, zum Beispiel eine Veranstaltung, die Refugica, da hatten wir letzte Woche einen Workshop und sie wollen eine Veranstaltung machen, bei der Flüchtlinge da auch einen Markt anbieten können. Und dass wir diese ganze Thematik oder diese Geschichte, dass jetzt Flüchtlinge kommen und die da wie die Bettler vor dem Land stehen und irgendwie unsere Sozialkassen belasten wollen, dem wollen sie einfach eine andere Geschichte entgegensetzen und zeigen, was wir uns da für einen Wohlstand eigentlich ins Land holen. Und dadurch soll ein Markt angeboten werden, so ein wenig wie der Markt der Möglichkeiten. Es soll abends Veranstaltungen von Refugees geben. Und die hatten sich eben gefragt, wie schaffen wir es denn, dass wir mehr Kontakt mit Refugees aufnehmen, dass die auch merken, hier gibt es tatsächlich einen Bedarf, dass ihre Fähigkeiten gefragt sind. Mhm. Und da kamen dann auch während dem Workshop dann auch verschiedene Ideen raus von anderen Initiativen, die schon diese Arbeit machen. Und zum Beispiel gibt es da WeConnect in Berlin. Und die finden das ganz toll, dass es eben dieses Angebot gibt und sagen, wir nehmen das auf in unsere routinemäßige Kommunikation, wenn wir dann in den Flüchtlingsheimen sind und so weiter.
Mhm. Wie hat denn dein eigener Beitrag ausgesehen?
Mein eigener Beitrag, muss ich ehrlich sagen, hat sich beschränkt darauf, dass die Leute, die den Workshop organisiert haben, dass ich die etwas unterstützt habe und dass ich am Workshop teilgenommen habe. Mhm. Ich habe das große Glück, dass es viele tolle Leute in Berlin gibt, die das eben auch machen möchten und die das ja einfach alleine umsetzen. Das ist der ganze Gedanke hinter Make Sense. Dieses Format des Workshops ist alles Open Source. Mhm. Und wir bringen es jedem bei, der es gerne lernen möchte. Und wir machen da auch keine so eine ganz strikte Trennung, dass wir sagen, das darf jetzt nur für Sozialunternehmer sein und wir entscheiden, wer Sozialunternehmer ist, sondern da überlassen wir den Leuten diese Entscheidung, dass sie Menschen, die sie inspirieren, so unterstützen können. Im Idealfall sind das dann auch Sozialunternehmer, aber wenn das dann vielleicht mal nicht hundertprozentig passt oder viele Projekte, die noch sehr jung sind, wissen ja noch gar nicht genau, wie wird das Modell denn in ein, zwei Jahren aussehen. Am Anfang gibt es ja viele Projekte, die sich erst einmal über etwas wie Spenden oder öffentliche Töpfe erstmal eine Anschubfinanzierung benötigen. Da gibt es ja bei den regulären Unternehmen ja auch keine Ausnahme. Die bedienen sich ja genauso an diesen Töpfen. Aber wichtig ist, dass es eine langfristige Ausrichtung gibt und da kann man nicht immer hundertprozentig genau sagen, dass, ob die da ist, sondern das ist dann mehr oder weniger eine menschliche Komponente.
Ja. Wie hat dein eigener Einstieg in Make Sense ausgesehen?
Ich habe das Buch von Mohamed Yunus gelesen zu Mikrokrediten. Der hat ja dafür den Nobelpreis bekommen und das Folgebuch ging um Social Business und das hat etwas in mir ausgedrückt, was ich vorher einfach noch nie selbst so ausdrücken hatte können und da habe ich mir gedacht, das ist wirklich etwas, da möchte ich mich engagieren und da sehe ich wirklich so die Zukunft der Wirtschaft. Und dann kam es dazu, dass ich bei einer Veranstaltung den Gründer von Make Sense, Christian Vanisette, leider verpasst habe. Wir waren aber auf der gleichen Facebook-Veranstaltung, als dass wir da bei dieser Veranstaltung sind, registriert. Und er hat dann Kontakt zu mir aufgenommen. Und ich habe dann erstmal zurückgeschrieben, wer bist du überhaupt? Was ist dieses Make Sense? Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Und er hat gesagt, geh mal in zwei Wochen, da findet ein Hold-up statt, so nennen wir diese Innovationsworkshops. Da gibt es jemanden, der einen macht. Geh einfach mal hin und schau dir das mal an. Und das war damals Ismail, der diesen Hold-up nach Berlin gebracht hat. Und ich war in Ismails Workshop und fand das so genial, dass ich einfach danach gesagt habe, hier, wenn du Hilfe brauchst, ich bin dabei, lass uns das hier aufziehen. Und so hat das alles begonnen.
Mhm. Welche Firmen können sich oder wie müssen die aussehen, damit die euch ansprechen können, um von euch Hilfe zu kriegen?
Ich glaube, da hat jeder andere Ansprüche, glaube ich. Also wir machen das auch nicht so zentralisiert, dass die dann zu mir kommen. Oft ist es natürlich leider so, die kommen dann zu mir und dann gebe ich das weiter. Aber das ist nie so, dass ich jemanden das beauftragen kann, diesen Hold-up zu machen. Wir sind eine freiwillige Organisation. Mhm. Die Unternehmen oder die Organisationen, die ich besonders spannend finde, haben eine ganz klare Vision davon, was für ein soziales Problem sie lösen möchten. Ich glaube, für mich ist das Essentielle auch eines Unternehmers, eines generellen Unternehmers. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man weiß, wen und was oder was will man helfen. Und wie man es macht, dass das zweitrangig ist. Und ich glaube, es gibt sehr viele Unternehmer da draußen, die total verliebt in ihre Idee sind. Die glauben, das hier ist genau das Genialste und das braucht die Welt. Und selbst wenn es dann am Markt sich nicht bewährt, sie einfach nur glauben, die Leute haben es noch nicht genau verstanden oder ich muss besser kommunizieren, ich muss mehr Marketing machen. Nein. Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man erstmal sieht, was will ich eigentlich bewirken und dann suche ich mir die richtigen Mittel dazu, dann suche ich mir das richtige Werkzeug. Und wenn es zum Beispiel ist, dass sich herausstellt, dass viele Flüchtlinge am Ende gar nicht studieren wollen, sondern viel lieber in Schulen gehen wollen und Lehrer sein wollen, weil sie Leuten etwas aus ihrem Land beibringen wollen und in so eine ganz andere Rolle schlüpfen wollen, dann muss man, glaube ich, als Unternehmer dann auch so ehrlich sein und sagen, ja, wenn ich wirklich das Problem lösen möchte und ich sehe, dass es mit meiner Methode vielleicht nicht funktioniert, ich aber eine andere Idee habe, dann sollte man es zumindest mal ausprobieren. Mhm. Und darauf kommt es wirklich bei mir an. was oder wer ist oder wem möchte man helfen, beziehungsweise was ist das soziale Problem, was gelöst werden soll.
Ja, und die Leute, die die Arbeit machen, also die Mitglieder von Make Sense, gibt es für die ein bestimmtes Anforderungsprofil? Also wen ladet ihr ein, mitzumachen?
Das Anforderungsprofil ist eigentlich die Begeisterung. Wir behaupten von uns, dass wir jeden, der die nötige Begeisterung mitbringt, die Werkzeuge an die Hand geben, um selbst zum Beispiel diesen Workshop zu machen oder auch andere Veranstaltungen machen kann. Also das ist wirklich für uns das Wichtigste, dass die Leute die Begeisterung mitbringen. Und alles andere kann man den Leuten auch beibringen. Natürlich wird es nicht so sein, dass jemand, der zum ersten Mal ein Hold-up macht, dass der genauso gut ist wie jemand, der den schon 20 Mal gemacht hat. Aber es gibt einen Prozess und wenn man diesem Prozess folgt, dann kommt da etwas halbwegs Vernünftiges selbst beim ersten Mal raus. Und das ist eigentlich auch eine meiner liebsten Dinge zu beobachten, wie Leute ihren ersten Hold-up machen, weil man da so, es gibt dann so einen Punkt, wo sie nicht mehr nervös sind, sondern einfach im Flow sind. Und das ist generell, also Menschen im Flow zu beobachten, finde ich einfach wahnsinnig bereichernd. Und also deswegen vertrauen wir da sehr auf die Tools, die wir geschaffen haben. Wir arbeiten natürlich immer auch selbst an den Tools, um sie immer noch ein bisschen zu verbessern. Und das ist ja das Schöne, dass wir uns da auch so als Gemeinschaft verstehen und Informationen da recht großzügig über Ländergrenzen fließen und die Leute dann sagen, hier, schaut mal, das hat ganz gut geklappt. Oder, okay, das hat nicht so gut geklappt, aber wir haben das und das dagegen gemacht und dann ist es super geworden. Und das ist eben auch einfach ein ganz wichtiger Teil von dem, was wir machen. Wir verstehen uns da auch mehr als Bewegung, als wirkliche Organisation. Natürlich haben wir auch eine legale Struktur, aber was uns wichtig ist, ist wirklich da etwas anzuschieben, was nicht nur innerhalb unserer Struktur passiert, sondern auch nach außen weitere Kreise zieht, wo dann Dinge geschehen, mit denen wir gar nicht unbedingt zu tun haben oder wo dann auch unser Logo gar nicht erscheint oder was auch immer. Aber dass wir da Dinge anstoßen und Leute motivieren, die eben auch so versuchen, an diesem Wandel zu arbeiten.
Sind die Mitglieder über alle Altersgruppen gleichmäßig verteilt oder fühlen sich eher jüngere Menschen davon angesprochen?
Ich würde sagen, es ist durchaus so, dass da sich jüngere Menschen eher angesprochen fühlen. Wir haben aber auch durchaus einige ältere Personen dabei, die da sehr gerne dabei sind und da total aufgehen darin. Und für uns es auch seit längerem schon eine Überlegung ist, wie wir denn auch älteren Menschen diese Methoden näher bringen können, so dass das für sie einen Wert darstellt und sie auch damit Herausforderungen lösen können, vor die sie stehen. Und wir möchten da so ganz altersagnostisch sein. Wir grenzen da niemanden aus. Es ist aber einfach so, ich denke mal auch aufgrund unseres Alters und unseres sozialen Umfeldes, dass wir leichter die Leute erreichen, die so in unserem Alter sind. Ich finde das Interessante oder in gewisser Weise ist Make Sense für mich ein Experiment, wie man im digitalen Zeitalter eine Gemeinschaft aufbauen kann. Wir benutzen sehr viele Online-Tools, die sind aber immer nur Mittel zum Zweck. Die sind letzten Endes immer dazu da, dass es eine Interaktion in der echten Welt gibt, dass es eine Wirkung auf die echte Welt gibt. Ja. Es ist so ein bisschen, muss ich sagen, in meinem Kopf eigentlich, wenn ich sogar schon den Begriff echte Welt benutze, ist das ein bisschen irreführend für mich, weil ich finde, das Digitale ist Teil der echten Welt. Und für mich ist es letzten Endes auch wieder nur ein Werkzeug, um damit etwas in der Welt zu bewegen. Und ich glaube, da, finde ich, hat Make Sense sehr viele Antworten darauf, wie wir Gemeinschaft in diesem digitalen Zeitalter denn umsetzen können. Und ich glaube, zum Beispiel eine sehr wichtige Sache ist, dass es purpose-driven ist, dass es wirklich eine Mission gibt, dass es da etwas gibt, was größer als man selbst ist. und größer als der eigene Eigennutzen. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig bei dieser ganzen Bewegung von Make Sense. Und ich glaube auch, das habe ich wirklich gelernt bei Make Sense, dass wenn wir gemeinsam kreativ sind, dass wir viel besser Gemeinschaft aufbauen können, als wenn wir gemeinsam konsumieren. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir etwas zusammen bauen, etwas zusammen kochen, etwas zusammen basteln, dass wir da viel tiefer, also das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber da können wir viel tiefer in die Seele der Person sehen. Wir sehen viel mehr ihre Fertigkeiten, wir lernen viel mehr über diese Person, als wenn wir einfach nebeneinander im Kino sitzen und ein paar sarkastische Kommentare austauschen. Ja. Und ich glaube, dieses gemeinsame, kreative Leute ganz einfach in 2 Stunden dazu bringen, etwas zu schaffen zusammen, dass das eine Art ist, Gemeinschaft aufzubauen, die wirklich nachhaltig ist und ich glaube, die einfach zeitgemäß ist. Mhm. Und deswegen bin ich da so ein großer Fan von Make Sense, weil wir da ja sehr viel, weil ich glaube, wir haben, also ja, deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Make Sense, weil ich denke, dass wir da wirklich etwas gefunden haben, was wirklich noch viel bedeutender sein kann. Also viele Sozialunternehmen, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten, lernen ja auch dieses Community-Modell von uns. Wir haben ja, daran bin ich ja auch gerade dabei, das aufzubauen. Wir haben in Paris und in Mexiko und in Brüssel ein Accelerator-Programm. Das heißt, es ist ein 6-monatiges Programm für junge Sozialunternehmer, um da über Make Sense dann in einem sehr engen Prozess dann zu lernen, wie man weiter schneller kommen kann. Und dieses, also wir nennen das SenseCube, und das oder eine der Dinge, die wir da auch weiter vermitteln können, ist eben diese Erfahrung mit der Community und wie man eine Community aufbaut und wie man das eben macht, dass man da auch glaubwürdig kommuniziert und dass jetzt nicht Marketing-Sprech die ganze Zeit ist und wie man Leute da auch begeistern kann und wie man auch immer wieder lokale Aktionen schaffen kann oder wie Gemeinschaft nicht dadurch entsteht, dass es nur eine Person gibt, die alle anhimmeln, sondern dass es Vernetzung unter diesen Personen gibt. Und solche Dinge, glaube ich, haben wir ganz gut umgesetzt, geben wir auch immer gerne weiter und hoffen dadurch unseren kleinen Beitrag zu leisten, ja, dass wir, das wurde ja heute auch schon oft thematisiert, dieses Loneliness-Thema, dass wir das überkommen und wirklich, ich glaube, ich muss ja sagen, dass ich ja doch ein wenig rumkomme und da ich sehr oft Leute einfach so sehe, die, obwohl wir wahnsinnig connected sind, doch irgendwo eine ja, Einsamkeit da auch verspüren. Und dass unser Modell da wirklich, wie wir eine Gemeinschaft aufbauen, einfach ein Gegenmodell dazu sein kann.
Gut, ich danke dir.
Super, vielen Dank.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.